ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters, hallo. Schauspieler Hans Siegel ist zu Gast in SWR 1 Leute. Oder ich könnte auch sagen, der Bergdoktor Martin Gruber. Oder habe ich damit eigentlich schon komplett verschissen bei dir?
Nein, aber das zeigt, dass du eine große Fantasie hast und in der Lage bist, Realitäten übereinander zu legen.
Okay, und ich verspreche zumindest, es geht deutlich mehr um die Person Hans Siegel als um die Filmgestalt Dr. Martin Gruber.
Yes.
Ist das in Ordnung?
Das ist in Ordnung. Danke, dass ich da zu Gast sein darf in deiner Sendung.
Lass uns bei der Rolle trotzdem einmal bleiben. Du spielst die seit fast 20 Jahren.
Richtig.
2008 ging das Ganze los.
Richtig.
In deinem Lebenslauf habe ich gelesen, oder in einem Lebenslauf, dadurch wurdest du zum Star. Bewertest du das auch so?
Nein.
Weil du dich nicht als Star siehst oder weil du einen anderen Punkt in deinem Leben als den festmachen würdest?
Dieses Attribut ist für mich nicht relevant. Offensichtlich schreibt das irgendjemand wohin. Ich würde sagen, diese Rolle hat mir eine große Popularität beschert. Im Lauf der Zeit, das war am Anfang ja auch nicht so, aber dann im Lauf der Zeit durch das Wiederkehrende und Kontinuierliche kam es dann so, dass einfach mir Leute auf der Straße erkannt haben. Und das ist Popularität und Bekanntheitsgrad. Deswegen, wenn jemand zu mir auf der Straße sagt, ah, da ist der Doktor, dann bin ich dem auch nicht böse, weil die Verbindung natürlich klarerweise darüber stattfindet.
Aber die Situation gibt es tatsächlich. Ich meine, das ist jetzt ja nicht, dass der Bergdoktor von kaum einem gesehen wird. Ihr habt in der Regel irgendwie 6 Millionen Zuschauer. Das ist eine Zahl, die du wahrscheinlich nicht nennen würdest, weil du damit dann nicht hausieren gehst, aber ich nenne sie. Das heißt, du wirst tatsächlich auf der Straße angequatscht als der Doktor.
Ja, es ist halt unterschiedlich. Es gibt Menschen, die sagen Hans Siegel zu mir. Es gibt Menschen, die sagen mein einziger Freund. Dann weiß ich, aha. Und es gibt Leute, die sagen mit dem Augenzwinkern, guten Morgen, Herr Doktor. Und dann weiß ich auch, dass das alles gut ist. So. Aber es ist alles immer auf einer sehr humorvollen, liebevollen Ebene.
Okay, ich frage mich ja, was du in den Jahren medizinisch gelernt hast. Also stabile Seitenlage hast du drauf?
Ja, die kann man jetzt mittlerweile.
Luftröhrenschnitt mit einem Kugelschreiber?
Weiß ich nicht. Keine Ahnung, sind also so Theorien. Natürlich nicht.
Ja.
Ich möchte nie in eine Situation kommen, wo ich das eventuell ausprobieren wollen müsste. Ich glaube aber, ich habe durch die Tätigkeit des immer wiederkehrenden Auseinandersetzung auch mit medizinischem Fachpersonal. Wahrscheinlich habe ich einen besseren Erste-Hilfe-Kurs als die meisten.
Und so Begrifflichkeiten, gerade aus dem Lateinischen, die hast du auch alle drauf?
Die hat man dann auch drauf, aber ich bin kein Schauspieler. Ich habe meine Texte, die sind dann da geparkt, wo sie hingehören und dann vergesse ich die auch wieder. Also ich habe jetzt nicht meine 150 Diagnosen oder ich weiß nicht, wie viele Filme wir gemacht haben, alle parat und sage so. Aber wenn ich was höre, dann auch da fällt es mir, glaube ich, einfacher, Querverbindungen herzustellen, als mit jemandem, der keine medizinische Verbindung hat oder sich damit nie auseinandersetzt.
Und im Privaten gehst du trotzdem regelmäßig zum Arzt, auch wenn du selber mittlerweile ein bisschen dir was an Wissen drauf geschafft hast?
Ich knock knock on wood, ich muss nie zum Arzt, Vorsorgetermine immer gerne. Und insofern komme ich dann auch immer beim Arzt auch mal ins Fachsimpeln und wird über die letzte Folge gequatscht oder so. Es macht Spaß, es ist ein Thema und ich danke meinem Lateinlehrer auch immer noch dafür, dass ich mir da leicht tue damit, dass ich da Spaß dran habe an den Verbindungen, wie das ist. Und wenn eine komplexe medizinische Situation ist, dann baue ich mir mal einen Pfad durch den Körper. Gedanklich, dann weiß ich, okay, wir haben jetzt hier bei der Magenschleimhaut haben wir die Parietalzellen.
Ich kann es nicht korrigieren.
So geht schon los. Und dann passieren die aber für die B12-Aufnahme, dann aber die Nebenniere und dann habe ich so einen Weg verbildlicht für mich, so lernt Schauspielertext.
Okay, deine medizinischen Vorkenntnisse hattest du im Zivildienst gesammelt?
Soweit man Vorkenntnisse dazu sagen kann. Ich hatte da ein Jahr lang ein sehr intensives Jahr und möchte es auf keinen Fall missen. Im Nachhinein kann man dann immer sagen, ach, das hat ja dann Sinn gemacht oder so. Es hat mir geholfen, glaube ich, eine Grundempathie darzustellen, die ich da sehr häufig gesehen habe auf der Station, wo ich gemerkt habe, ah, so geht man mit Patienten um und so vielleicht weniger.
Okay, und du sollst auch einer Schauspielkollegin, nämlich deiner Filmmama sozusagen, Monika Baumgartner, auch schon mal mehr oder weniger geholfen haben medizinisch.
Ja, ich überweise ganz gerne. Also ich kann es überweisen. Also ich habe in meinem Freundeskreis einige Ärzte und sehr gute Ärzte und da war eine Überweisung quasi angesagt und die hat dann auch gefruchtet.
Das heißt, du hast ein medizinisches Problem erkannt?
Nein, ich habe es nicht erkannt, sie hat es mir geschildert.
Okay.
Und ich habe gesagt, ich verstehe, ich glaube, da habe ich jemanden, der kennt sich damit aus und da gehst jetzt mal hin und dann war das auch relativ schnell erledigt.
Gut, kannst du eigentlich nur Filmblut sehen oder auch echtes Blut?
Echtes Blut ist kein Problem.
Auch also ich bin da, ja. Recht robust,
gut. Ich hab da, vor ist auch schon eine Zeit hier, 5 Jahre meine ich, eine 7-stündige Herz-OP haben wir gefilmt für RTL. War eine Doku, da waren wir in dem OP-Saal mit einem Kran und ich glaube 5 oder 6 Kameras.
Mhm.
Und ich habe am Tag davor den Patienten kennengelernt, mit dem ein Gespräch geführt und das Interview, weil wir diese Herz-OP zeigen wollten. Und er hatte eine Dreifach-Herz-OP, Klappe, Bypass und Aorta, wurde da mal in 7 Stunden gewechselt und ich habe mich damit beschäftigt und stand da drin und fand das einfach erhellend, wie welche Präzision, welche Gelassenheit an so einem Patienten dann geübt wird und was da stattfindet. Und das war ganz wirklich rührend, weil das hat mir dann, ich musste auch während der OP mit dem Operateur sprechen. Und als er dann die Klappe eingesetzt hat mit dem Medusenstich, den er erfunden hat, und das ist ganz interessant, wie das mal so, da meinte er jetzt, also ich brauche jetzt mal so 25, 30 Minuten, ja, da muss ich mich jetzt konzentrieren. Und ansonsten war der bei der Sache und hat mir immer erklärt für die Kamera, was da los ist, gibt es noch zu sehen auf dem Streamingdienst, darf man hier einen Namen nennen?
Bitte, sicher.
Ja, bitte. Ich glaube, RTL Plus gibt's das, kann man das noch streamen. Und dann wurde das ausgestrahlt, wurde gesendet, wurde gezeigt und dann gab's Feedback von Leuten, die gesagt haben, vielen Dank, dass wir das gemacht haben, weil dadurch die Angst geringer wurde. Und nach den 7 Stunden waren der Anästhesist und der Professor, der operiert hat, und haben mir eine Urkunde gegeben. Herr Siegel hat eine 7-stündige Herz-OP ohne psychische und physische Schäden überstanden. Da habe ich eine Urkunde gekriegt, fand ich ganz süß.
Ist eine Art Weiterbildung.
War eine Vorbildung für mich, genau. Ja,
stark.
Ja.
Was ich mich ja gefragt habe bei dieser Rolle des Bergdoktors, wann ist die oder wann kann die auserzählt sein? Ihr seid jetzt in der 19., ihr habt die 19. Ja. Staffel abgedreht?
Es ist jetzt ab 8. geht's los, 8. Januar ist die 19. Staffel auf Sendung, nächstes Jahr 20. Und wir rechnen immer ab, quasi ab Ausstrahlung. Ja, ich weiß es nicht, es ist einfach eine tolle Setzung. Also das ist ja auch der Grund, warum es, glaube ich, erfolgreich ist, weil dieses Paket einfach toll ist. Also es gibt diese archaische Filmfigur des Arztes, der ist nicht mehr der Gott in Weiß, wie Brinkmann, sondern es ist ein verletzbarer, nachvollziehbarer Charakter, eingebettet in ein Familienkonstrukt, was wir sehr modern gehalten haben, 2 Väter, eine Tochter, vor einer großartigen Kulisse. Mhm. So. Und die Geschichte kann man im Prinzip so lange weitererzählen, solange uns emotionale Geschichten einfallen, die man auf dieser Ebene erzählen kann. Es gab Jahre, wo wir uns mehr über die, da war Dr. Grube eher so ein bisschen der Psychologe, dann am Anfang hat er mehr operiert, dann haben wir uns mehr auf die inneren Geschichten verlegt, also es gab immer so Metaebenen und die könnte man im Prinzip so lange erzählen, glaube ich, wie die Leute diesen Mann, der immer grauer wird im Fernsehen, noch sehen wollen mit diesen Geschichten, also und solange das ZDF und vor allem das Publikum das will, das ist ja eben, das ist die Hauptquelle dessen, warum es uns noch gibt, sind die Leute, die zuschauen.
Von der anderen Seite aber halt auch, solange du auch Lust hast.
Solange ich auch Lust habe, genau.
Ist das, wenn man die Hauptfigur ist, dann nicht auch schwierig, wenn du jetzt sagen würdest, boah, jetzt mache ich es echt schon eine ganze Weile,
ja,
dann muss auch mal gut sein. Müsstest du dann schon mit einem Vorschlag um die Ecke kommen? Ich wüsste, wie ich aus der Serie aussteigen könnte.
Also ich weiß, mein Bild ist ganz klar. Ich wüsste, wie ich das inszenieren würde.
Aha.
Und zwar würde er aufgrund der Geschichte, die noch zu finden wäre, beschließen, er verlässt Elmau wieder. Mhm. Und er würde in meiner Version würde wieder genauso in den Zug einsteigen, wie er in der Folge 1 ausgestiegen ist. Das wäre das absolut, das muss so sein. Also dann wäre die Klammer perfekt. Ich weiß nicht, was sonst passieren. Wollen wir ihn sterben lassen, den Martin Gruber? Weiß ich nicht, fände ich nicht schick. Und ich glaube, das wäre das angemessene Ende, dass er wieder seines Weges zieht und hat dann eine Phase seines Lebens da in seiner Heimat verbracht.
Wie spürst du denn eigentlich, ob du noch für diese Rolle brennst oder nicht? Also ich habe gelesen, wenn das Team auseinandergeht nach einem Dreh, ist das ja sehr emotional für dich. Das spricht dir schon mal einfach für diese Arbeit. Aber das, du musst ja merken, da ist noch genug, was du geben kannst.
Also ich spüre es beim Gucken. Weil ich sehe die Filme, wenn sie im Fernsehen laufen, mhm, tatsächlich linear schaue ich. Da spüre ich immer noch das Gefühl, was ist jetzt, wie, verstehe. Da war der Schnitt, das haben wir gut gemacht, da hätten wir und so weiter. Wie ich das anschaue, also wenn ich es mir nicht mehr anschauen würde, mhm, und sagen würde, ja, dann schreibt mir mal, wie die Quote war, und aber nicht mal das mehr so, dann wäre ich am falschen Platz, glaube ich. Also da fängt schon an, Anfang des Jahres. Dann ist Januar, Februar laufen die Folgen. Machen wir ein bisschen März rein, wegen Karneval verschoben oder, ne? Und dann kommen ja schon die Bücher, die Drehbücher für die neue Staffel. Und da warte ich schon immer drauf und sage, was sind die Horizontalen? Also wir arbeiten ja zusammen und planen das nächste Jahr zum Beispiel. Und dann gibt's fertige Drehbücher, die ersten Fassungen. Und die kommen und ich lese die sofort und sage, hier, da, was hier, genau, warum ist hier so? Man könnte doch. Und wenn ich diese Einlassungslust nicht mehr hätte, mhm, dann würde ich mich auch schon mal fragen. Also es wäre Stufe 2.
Okay.
Und wenn ich dann ans Set komme und merke, ja gut, ich kenne jetzt ja alle, was soll denn da sein? Und dann gehst du nicht mehr ans Set und sagst, proben und wir können und wir, da wäre noch was schon mal, das steht jetzt, wir können es aber anders. Wenn ich jetzt da am Anfang nicht so reingekönnt, was aber dann, das wäre Phase 3 und das wäre aber nicht gut. Ich glaube aber auch, dass ich die Entscheidung, damit aufzuhören, nicht erst nach Durchleben der drei Phasen entscheide, sondern das, glaube ich, wird sich vorher abzeichnen.
Schon vor der ersten.
Vor der ersten, ja, glaube ich, wird sich das, wird man merken. Ich glaube, jetzt ist dann gut.
Okay, wenn du dir den Bergdoktor anschaust, linear, wie du sagst, im Fernsehen, dann alleine?
Nicht zwingend.
Aber auf jeden Fall im Stehen?
Auf jeden Fall im Stehen.
Was ist das?
Weil, kann ich erklären, ich bin nervös, ich bin aufgeregt, ich freue mich. Ich kann mich da nicht hinlegen und sagen, ich schaue mir das jetzt an, sondern das ist dann irgendwie, muss da stehen dabei. Ich kann auch nicht, ich habe mir auch schon mal einen Stuhl hingesetzt, aber da stand ich wieder und dann gehe ich mal und dann hole ich mir ein Glas Wasser oder mal ein Glas Wein und dann sage ich, ach, jetzt hier, genau, ich habe schon Sachen notiert und dann dem Regisseur geschrieben, weil ich sehe das eben erst nach der Fertigstellung. Mhm. Wo ist die Szene? Warum ist die Szene? Ja, wegen Länge muss man mal kürzen oder so. Und dann ist das für mich eigentlich auch ein bisschen Arbeitsschritt.
Okay. Du hast eben gesagt, mit so einem Halbsatz, der Doktor, der immer grauer wird auf dem Fernseher. Ja. Ist das ein Problem für dich?
Nee, es war nur überraschend, weil man sieht es ja irgendwie und es gab letzte Staffel, habe ich dann irgendwann gesehen, Gruberhof, Nachtbild, Feuerschale und Karin Bachmeier und Gruber geht dann rein und ich sehe mich von hinten, was ich ja dann naturgemäß halt selten mache. Und dann sage ich meiner Frau selber, guck, der wird so grau, bin ich schon. Und sagt sie, ja, klar. Mhm. Und dann, aber es war so eine, du hast ja auch tolles graues Haar.
Ja.
So.
Vielen Dank.
Aber offensichtlich schon länger, weil du bist schon durchgraut.
Ja, ich glaube, seitdem ich 30 bin, werde ich immer grauer. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber das ist tatsächlich bei mir so. Und ich konnte es nicht aufhalten.
Aber dann, ich war überrascht von hinten auch. Ja, okay. Es ist kein Problem. Es ist wahnsinnig selten, glaube ich, dass Schauspieler sich über so einen langen Zeitraum altern sehen. Also wir haben dann die Tatortkommissare zum Beispiel, die Münchner, die sind ja auch weiß mittlerweile.
Das stimmt.
Da hat man auch gesagt, guck mal, jetzt werden es langsam grau, da schon her und so. Das ist halt so, das sieht man es halt am meisten irgendwie. Aber natürlich sieht man es auch sonst, dass man älter wird. Aber vor der Kamera zu altern ist jetzt eine sehr herausfordernde Bestandsaufnahme, der man sich stellt.
Ist das was, was du das Alter im Alltag auch zu spüren bekommst? Kommst du schlechter aus dem Bett? musst du mehr machen, um dich fit zu halten?
Man muss andere Dinge machen, um sich fit zu halten. Der Metabolismus ändert sich, man hat andere Bedürfnisse, man muss anders...
War das jetzt zu persönlich von mir, weil du so gelacht hast? Das ist
okay. Ja, wir sind jetzt im Ratgeber SWR1 Leute für ältere Herren, ab 50.
Für silbergraue Herren.
Die Silberrücken, wie macht man es? Man muss anders trainieren zum Beispiel. Ne? Also man muss kürzere Krafteinheiten machen. Man darf die Cardioeinheit natürlich auch nicht fallen lassen und so. Man muss ein bisschen anders supplementieren, wenn man möchte. Vitamin D, Vitamin B12, Hormonstatus checken lassen, ist bei Männern auch ganz wichtig. Ja, ich bewerbe mich gerade für so eine Medizin.
Ja, ich merke schon. Ja.
Ja. Hormonstatus, also Männer ab 50, einfach mal einen Hormonstatus checken lassen. Und da verändert sich Dinge, ja klar. Also ich mache noch keine Geräusche beim Aufstehen. Das ist
gut.
Weißt du, so.
Das ist nur, das gibt mir Mut auch.
Ja. Und wie gesagt, ich bin leidenschaftlicher Golfer, finde die Sportart großartig. Und beim Golf, da merkt man natürlich, dass sich die Rotation verringert ein bisschen, wenn man sich die jüngeren Spieler anschaut. Man macht es aber dann mit einer anderen Technik und da verändert sich ganz viel. Bei dem Sport ist sehr genau abzulesen, wie man sich verändert.
Weil dein Schwung sich verändert.
Weil der Schwung sich verändert.
Wo bist du zu Hause eigentlich? Liebst du den Rummel der großen Stadt oder bist du irgendwo in der totalen Abgeschiedenheit zu Hause?
Ja. Zweiteres.
Ah, okay, ich wollte gerade sagen, war ja entweder zweiteres. Oder.
Nein, zweiteres.
Okay, alles klar.
Ich liebe den Rummel der Großstadt. Ich mache mit meiner wunderbaren Frau gerne Städtereisen und das lieben wir. Aber dann ist einfach die Rückkehr heim am Ammersee und ich brauche Ruhe, wenn ich das Fenster aufmache, höre ich Vögel und höre die Bäume und das ist für mich, muss man sich entschuldigen, dass man gesagt hat, man zieht nicht nach Berlin, in die Großstadt und alles. Und ich immer gesagt, ich komme vom Land, ich liebe das Land und ich...
Also es war nie anders bei dir?
Nein. Also ich hatte mit Freiburg, als ich in Freiburg im Theater war, ach, das war super, das war ein schönes kleines Dörfle, Städtle, so, weißt. Aber Bremen war auch nett, aber es ist Berlin toll, eine Woche Berlin, wonderful. Und dann merke ich, ich muss wieder ins Grüne, in die Ruhe.
Bei mir war das, mich die Größe von Berlin erschlagen hat. Ich hatte halt so den Anspruch, in der ganzen Stadt leben zu wollen und das schafft halt kein Mensch. Also du suchst dir halt nur so dein Eckchen aus und damit bin ich nicht klargekommen. Also geht mir dann ähnlich.
Weil du das Kiez...
Kiez allein war mir zu wenig. Ja. Und ich hätte halt gerne die ganze Stadt gemacht und das hat mich fertig gemacht.
Wie lange warst du in Berlin?
4 Jahre.
Ah, dann doch.
Ja.
Okay. Und dann bist du aber wieder weg, weil du gedacht hast...
Dann bin ich weitergezogen. Dann bin ich über Stuttgart, über Hamburg nach Stuttgart gegangen und habe da dann so meinen Platz gefunden.
Nachvollziehbarer Reiseplan.
Ja. Finde ich. Ja, das sehe ich auch so. Was bist du eigentlich, habe ich mich gefragt. Bist du ein Österreicher in Deutschland, in Bayern oder bist du ein Bayer, der gebürtiger Österreicher ist? Wie würdest du dich beschreiben?
Ich bin ein Österreicher, der in Bayern lebt. Reicht das?
Das reicht, ja.
Ja.
Ja, das reicht schon. Ich habe nur gelesen, du würdest gerne auch in Deutschland, wo du halt lebst, auch gerne mitwählen.
Ja.
Genau. Das geht ja dann eben nicht.
Das geht nicht. Also ich kann die Kommunalwahlen, ich kann den Bürgermeister, darf ich mitwählen, aber den Bundestag oder Nationalrat, wie es bei uns heißt, das geht nicht. Und ich wähle aber in Österreich. Da ich aber ein überzeugter Europäer bin, ist es für mich dann eigentlich fast egal. Mhm. Die doppelte Staatsbürgerschaft, das ist ein langes Thema, da müsste ich und könnte ich, dann dürfte aber nicht hier und dann müsste aber so. Und jetzt habe ich die letzte Wahl ja verpasst hier in Deutschland, also ich habe da so ein bisschen Zeit, mal sehen, was passiert.
Aber das ist immer noch ein Thema, ja, was du auf dem Zettel hast, weil
ja, klar.
Ja. Das ist ja, sag ich mal, die politische Landschaft und wie sich alles so entwickelt, ist jetzt nicht ganz unwichtig für dich. Du äußerst dich, ja, die ist für uns alle wichtig, aber du bist jemand, der bekannt ist, aber auch relativ klar Stellung bezieht. Das macht nicht jeder.
Ja, wenn man mich nach Sachen fragt, dann gebe ich eine Antwort drauf. Und das, wenn es politisch ist, dann sage ich, meine Haltung ist dergestalt, dass ich gegen jede Form von rechten Gedankengut mich dagegen aufstelle und hinstelle und sage, das ist keine gute Entwicklung für die Gesellschaft. Ich bin für ein liberales, freudvolles, buntes Miteinander in unserer Welt. Wenn ich mich für die CI einsetze, die Seenotrettungsgesellschaft, die Schiffe schickt, um Menschen vor dem Ertrinken zu schützen, dann ist die Diskussion, die man mir dann anhängen will, was macht man mit denen? Und das sind dann Leute, die nicht hierher gehören, zweitrangig, sondern es geht erstmal darum, einen humanitären Einsatz zu liefern und Menschen vor dem Tod zu retten. Eine Migrationspolitik, wie sie in Europa jetzt die nächsten Jahre und Jahrzehnte verändern wird, dass man die ganz genau sich anschauen muss und dass man vorsichtig sein muss und sagen kann, wir brauchen eine Registrierung, wir brauchen eine Kontrolle. Es muss alles irgendwie in Maßen so funktionieren, dass es für jeden lebbar ist. Es ist ja, dann ist das eine andere Diskussion. Aber wenn sich auf dieser Ebene Dinge vermischen, dann wird es eben gefährlich. Und deswegen muss man das klar aussprechen. Und wenn man klar ausgesprochen hat, dann kann man klare Situationen beschreiben.
Trotzdem macht es nicht jeder so klar wie du. Der Schauspieler ist, Musiker ist, es gibt viele, die es machen, ja. Aber das ist ja eine Frage der Haltung wahrscheinlich auch.
Ja, weiß ich nicht. Kann ich nur sagen, wenn du mich fragst, dann kriegst du eine Antwort.
Habe ich jetzt bekommen, ja.
Ja, so, weißt du, aber im besten Sinne.
Ja, ja.
Und was mich mal irritiert, was beängstigt hat, war eben ein Kollege, der sagt, du hast ja gar keine Angst zu sagen, was du denkst. Mhm. Also die Frage war, hast du denn keine Angst zu sagen, was du denkst? Und dann habe ich gesagt, hörst du dir die Frage nochmal selber an? Weil die Frage impliziert ja, dass man Angst haben müsste, wenn man sagt, was man denkt. Das erinnert mich an Zeiten, wo das nicht möglich war. Und diese Zeit wollen wir nie wieder haben. Und deswegen ist das sogar der Aufruf für mich, zu sagen, was man denkt.
Wenn du dir politisch Österreich und Deutschland anschaust, gibt es Menschen, die sagen, wenn wir wissen wollen, wie sich das bei uns entwickelt, brauchen wir nur nach Österreich schauen. Ja. Gehst du da mit?
Ja, ich musste leider mitgehen über die letzten Jahre und jetzt hat es dieses Jahr, also 2025, gab es nochmal eine zum Glück eine Wendung, dass die FPÖ nicht in die Regierung gekommen ist. Jetzt liegt halt alles daran, das zu tun, dass es nicht passieren wird. Leider Gottes sind die Stimmanteile der Rechten in Österreich höher, als die in Deutschland sind. Mhm. Ist so. Jetzt kann man natürlich Kabarett drüber machen. Das wollen wir jetzt ja nicht.
Nee.
Aber so muss man immer aufpassen, es sprudelt dann schon wieder. Aber da gehe ich mit, ja.
Der Job des Politikers, wäre das einer für dich noch?
Ich glaube nicht, weil ich dann, ja, weiß ich nicht, was ist der Job des Politikers, müsste man auch neu definieren, wenn wir gerade darüber reden, dass die Politiker, alles sind ja alles so plakative Momente, die Politiker verlieren die Volksnähe, sie wissen nicht mehr
den
Kontakt zur Basis und das alles. Ich glaube, da könnte ich manchen Berufspolitikern manchmal ein paar Tipps geben, wie sie sich nach außen anders gebärden könnten, damit es das, was sie meinen, und in der Sachpolitik ist es ja nicht einfach, glaube ich. Also das darf man nicht unterschätzen, was die Politiker zu stemmen haben, aufgrund äußerer Zusammenhänge und auch innerer Zusammenhänge. Aber dann könnte man es durchaus ein bisschen volksnäher, klarer und vor allem einfacher definieren. Also es gibt in Österreich, Deutsch weiß nicht, es gibt in Österreich die Nachrichten in einfacher Sprache beim ORF.
Gibt es auch bei uns?
Gibt es auch hier. Und dann dachte ich, Politik in einfacher Sprache wäre einfach auch mal schön, ein Politikformat in einfacher Sprache zu senden. Nicht nur die Nachrichten, sondern ein Politikformat, wo in einfacher Sprache für Menschen, die Sprache A noch nicht so gut können, aber auch für Jugendliche, Politik in einfacher Sprache, finde ich, ist eine Marktlücke. Für die Öffentlich-Rechtlichen, glaube ich, auf alle Fälle, um diese Themen zugängiger zu machen.
Also wir haben jetzt schon das Medizinformat bei dir, da, was du mitgebracht
ja,
hast,
bitte,
dann,
gerne.
Dass dir
ja.
Dann die Politik in einfacher Sprache, also ich merke schon, da sprudelt es nur so aus
ja,
dir
ich,
raus.
Ja, ich bin ja eigentlich Formatentwickler, also im Innersten meines Herzens hätte ich gern so ein Büro
ja.
und dann könnte ich Formate entwickeln, weißt du,
gut.
Und sagen so, wer kümmert sich darum? Da habe ich schon ein paar Ideen, ja, weil ich halt schon lange da dabei bin und dann kommen mir mal so Sachen.
Also da könnte man dich auch noch drauf ansprechen. Aber du hast ja durchaus mehr Qualitäten als nur die des Schauspielers. Obwohl ich, also du bist noch ein Sprecher, du bist als Moderator schon aufgetaucht.
Ja,
und das
auch schon, auch das macht er noch, ja.
Richtig, also wir könnten die Rollen auch wechseln. Ich habe jetzt nicht bei dir irgendwie so gesehen, dass du tanzt oder irgendwie ein Kochbuch geschrieben hast.
Hast du das verpasst? Ich habe ein Kochbuch herausgegeben.
Mist.
Damn. Aber schon lange her, das war bei der Soko Kitzbühel.
Ah, okay.
Weil in dieser Serie war der Vater der Mitkommissarin, war Haubenkoch in dieser Serie. Und dann hatten wir irgendwann, keine Ahnung, wir hatten 40 Fälle und ich fand das also toll. Wir hatten einen Koch, der das uns da beraten hat. Und ich habe gesagt, Leute, kommt, macht mal Merch, produzieren wir Merch, ein Kochbuch damals. Dann haben wir diese, mit dem Koch dann diese Rezepte gesammelt, ich habe dann ein Food-Shooting gemacht und war ganz toll. Und weil das aber so Haubendinger waren, weil aus der Serie eben Haubengerichte, haben wir ein bisschen im Zielpublikum vorbei produziert. Ist ein super tolles Kochbuch mit dem klingenden Titel, die Krimiserie Soko Kitzbühel.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Jetzt pass auf. So kocht Kitzbühel.
Wow.
Wow. So, und das habe ich gemacht. Also getanzt noch nicht. Letzter Eins ist er mir vorübergegangen, hätte ich auch keine Zeit.
Ja.
Hat der Marc Keller wunderbar absolviert.
Dein guter Kumpel.
Mein einziger. Ja. Und genau, Kochbuch noch nicht.
Okay, gibt's irgendwas, was du gerne machen möchtest? Oder hast du Qualitäten, die du bisher noch nicht zeigen konntest? Die noch nicht abgefragt wurden?
Die nicht abgefragt wurden vom...
Ich meine, so Drehbücher schreiben, Regie führen, das ist ja so Standard eigentlich fast, ne?
Meinst du?
Für Schauspieler.
Für so Leute, die
für so Leute wie dich.
Für so Leute, die dann so genau, dann müsste mal so sein eigenes Debüt filmen und der gewinnt sowas, dann die Goldene Himbeere in Cannes oder so. Ja. Regie führen, auf alle Fälle. Es ist aber zu einfach. Ich würde gerne mal Theaterregie führen. Ich kann mir auch vorstellen, beim Filmregie führen. Die Gewerke bis dahin sind sehr vielfältig und mannigfaltig. So, das braucht auch Commitment. Irgendwann kommt das vielleicht. Wozu ich tatsächlich Lust hätte, das schon eigentlich immer, ist, ich hätte gerne eine Late-Night-Show. Ich talke gerne mit Leuten, so wie du. Ich habe so ein gewisses Showgehen in mir und ich finde, dass Harald Schmidt hat das ja super gemacht. Ich verstehe bis heute nicht, warum es keine wirklich neben Böhmermann und Klaas Häufer Umlauf, die gibt's jetzt nicht mehr, eine coole, einmal im Monat eine Late-Night-Show gibt mit tollen Gästen, dass man sich empathisch miteinander unterhält, über die Themen dieser Welt, Sachen vorstellt. Das ist noch offen.
Gut, da ist natürlich die Konkurrenz in Österreich zum Beispiel mit Willkommen Österreich auch sehr groß. Ne? Die Jungs mag ich sehr.
Unbedingt.
Die haben halt, finde ich, eine gute Mischung aus einem sehr strengen Witz, den muss man mögen.
Den aber muss man halt, in Österreich auch haben.
Ja, das stimmt.
Den aber hat man, halt wenn man in Österreich ist, genau.
Mit einem guten Umgang zu den Gästen. Und das mag ich sehr.
Auf alle Fälle Grüße gehen raus an die Kollegen Stermann, Grissemann. Und wie gesagt, sowas, wenn du mich fragst, das wurde noch nicht abgefragt, aber ich wäre ready.
Okay, also die Liste wird immer länger, merkst du selber, ne?
Naja, das andere ist ja hinter den Kulissen, aber das so.
Das stimmt. jetzt sag mir dann doch aber trotzdem mal die Faszination Schauspiel. Ne? Was macht es für dich aus, dass du da in verschiedene Rollen springen kannst? Oder was ist das für ein Job für dich?
Okay. Ich muss da kurz...
Den Bogen spannen.
Kurz ausholen, wie ich dazu kam. Ich bin ja kein Schauspieler, der seit seiner Kindheit sagt, ich möchte Schauspieler werden. Ich wollte Lehrer werden und hin und her und dies und jenes. Und irgendwann kam ich ans Theater, wo ich das Gefühl hatte, ich muss das mal ausprobieren. Es hat mir einer gefragt, ein Kumpel, als ich Lehramt studiert habe, lief es nicht so gut mit den Scheinen. Dachte mir, weiß nicht, hält das bei mir, bis ich 50 werde? Mal sehen. Und dann war die Frage, was würdest du machen, wenn du alles machen könntest? Und ich habe spontan gesagt, Schauspieler. So, und dann war das kein Wunsch, weißt du, ewig her. Und dann bin ich ans Theater, habe gemerkt, wow, das finde ich gut hier. Ich finde das, da kann ich, da war im Landestheater dann drin, da haben sie Oper gemacht, da wurde getanzt, da wurde gesungen, dachte ich mir, das ist alles toll. Und habe dann am Anfang, ich habe Ballettunterricht genommen, ich habe Gesangsunterricht genommen, sehr gerne und lang, und hätte mir auch vorstellen können, in den klassischen Gesang zu gehen auch noch. Da war auch noch so ein kleines Türchen mir noch möglich gewesen. Und bin aber in die Schauspielerei gegangen, weil ich mich da besten aufgehoben gefühlt habe. Dann habe ich das gelernt und es war nicht immer einfach. Also vor allem für die anderen, mir das beizubringen. Und dann habe ich gemerkt, dass der Reiz ist, bei meiner Abschlussprüfung habe ich Richard III mir vorgenommen für die Schlussprüfung und dann war ich am letzten Tag vor der Prüfung mit meinem Schauspiellehrer und dann hat er gesagt, es war furchtbar, ich habe es irgendwie, es war ganz dramatisch. Also es war nicht gut, was ich da am nächsten Tag machen hätte sollen. Und dann hat er mir irgendwann um 1:30 hat er gesagt, Hans, weißt du was? Spülen kannst nicht, aber lüg sie an.
Okay.
Und dachte mir, ah, okay, neuer Zugang zum Beruf, ja, ist in Ordnung. Und dann habe ich gesagt, es ist gut. Und das Vorspiegeln falscher Tatsachen unter unnatürlichen Umgebungen, das ist eine Kunst. Und habe ich dann Gefallen dran gefunden, im Theater das zu machen. Und habe dann Musical gemacht und klassisch gespielt, Komödien gespielt und Tragödien. Das war alles so ein Prozess, wo ich mich da so reingebohrt habe. Und dann hatte ich plötzlich meinen inneren Checkhaken, ich habe Ballett gemacht, klassisches Ballett mit dem Corps de Ballet, Marburg, Spartakus, Haken dran. Ich habe Modern getanzt, Haken dran. Ich habe Musical gemacht, Haken dran. Ich habe dann Boulevard gespielt, Haken dran. Ich habe Klassiker gespielt, Haken dran. Und habe mich da immer mehr so Und dann irgendwann kam die Idee, ich wollte dann nicht mehr am Theater sein, weil man musste dann immer, wenn Intendantenwechsel waren, neu vorsprechen, Wohnung kündigen, umziehen, nochmal alles von vorn. Und da hatte ich irgendwann keine Lust mehr. Und haben gesagt, das probier's frei. Und dann kam ich über meine Agentur und so, kam ich dann zum Fernsehen. Und dann dachte ich mir, ah, das ist ja geil, weil das, was ich jetzt auf der Bühne gelernt habe und was ich da umgesetzt habe und diese großen Überhöhungen von Figuren zu spielen, setz einen Mann mit einer Papierkrone auf die Bühne und lass ihn behaupten, er ist König, dann sagst du, das ist ein König, das so funktioniert Theater. Geht da jetzt anders. Und da habe ich gemerkt, da habe ich wieder ein Experimentierfeld, wie ich etwas darstellen kann, was ich nicht bin, eine Verstellung, eine Geschichte zu erzählen, aber mit anderen Instrumenten. Und dann habe ich die ersten Schritte unternommen, so in den ersten Serien mitgespielt und so, die, wenn ich sie mir jetzt anschaue, sage, ja, Gestaltungswille durchaus erkennbar.
Ja. Ja,
so, weißt du, so. Und so kam dann eins nach dem anderen. Das heißt, es war eigentlich so ein Prozess, mich in den Beruf reinzuarbeiten. Verstehst du, was ich meine? Das ist, glaube ich, die Faszination, die mich an dem Beruf hält.
Aber Theater und Film ist ja dann nochmal was anderes.
Genau.
Also das Tolle ist ja wahrscheinlich, wenn du auf der Bühne am Ende halt auch direkt den Applaus kassierst, oder?
Ja, mitunter. Für mich war der Applaus nie persönlich wichtig. Also das war jetzt nicht das Ding.
Für euch als Ensemble dann, die ihr auf der Bühne steht.
Also das heißt, wir haben es geschafft, das Publikum live in diese Welt hineinzuziehen und dann fanden die das toll. Also es gibt ja genügend Witze darüber, wenn Sänger sich verbeugen. Wenn du mal in die Oper gehst und dir mal schaust, wie sie sich verbeugen, die Kollegen, da siehst du den Unterschied zwischen dem Bass und dem Tenor und dem Bariton und irgendwo dazwischen. Und dann gibt es auch, der Bass ist erschöpft, nicht? Der Bass ist immer erschöpft. Schwere Partien, immer tief, der stützt sie mit beiden Händen auf die Knie und ist erschöpft, aber froh, dass er durch ist, so. Der Bariton nimmt schon ein bisschen leichter, hat schon Blickkontakt zum Publikum, macht das jetzt sehr scherzhaft. Und der Tenor, der schaut in den obersten Rang und sagt, war ich toll, war ich toll, war ich toll.
Okay.
So. Und dann kommt die große Geste und dann, da kommt von Herzen so, liebe alle Tenören, alle. So. Und das gibt bei Schauspielern auch. Es gibt die Schnellrausläufer, die gar nicht fassen können, dass das Stück zu Ende ist. Und jetzt müssen sie sich verbeugen und sind sie da und sind verwirrt über die Menge und den Publikum, das Applaus. Und es gibt den Behäbigen, der mit derselben Gravität auf die Bühne kommt und sich verbeugt, weil er weiß, dass er jetzt 3 Stunden einen Klassiker rezitiert hat. Ja. Und da gibt es verschiedene Abstufungen. Für mich war immer wichtig, dass das Publikum verstanden hat, der Abend hat funktioniert. Macbeth ist dood und es ist erledigt und das Blut rinnt wieder dahin, wo es hingehört. Und wir haben es geschafft, die Leute zu verzaubern.
trotzdem ist es ja was, was man gerne mitnimmt, oder? Ich meine, wenn du sagst, du hast einen Talkshow gehen, dass du da gerne ein Gastgeber wärst, ja, dass du vor die Kamera dich stellst. Also so ein ja, bisschen Rampensau musst du ja schon in ja, dir haben.
Naja, ich war ja nie in der Theatergruppe in der Schule, aber dann hieß es mal, kannst du nicht den Abschlussball moderieren? Und okay, dann habe ich gesagt, ja, okay, nehme ich. So, und dann habe ich festgestellt, ich kann den Leuten kurz erklären, guten Abend, der Abend hat begonnen. Heute haben wir Folgendes, das und das und das wird passieren. Und ich fand es immer toll, die Kolleginnen und Kollegen groß zu machen und denen auf eine Bühne zu bereiten. Und ich habe dann ja auch lange während der Schauspielausbildung nebenbei moderiert. Ich weiß nicht, wie viele Modenschauen ich in diversen Hotels in Tirol moderiert habe und habe das genossen. Und dann waren also Texte, heute sehen Sie die Kollektion von Moden Freimann für Sie, meine Damen und Herren, vorbereitet. Und dann gab es die Modelle, da habe ich abgelesen, heute in Lind Pastel und so weiter. Und ich habe das so wahnsinnig gern gemacht, weil ich dachte, auch das muss gut gemacht sein. Ich wollte im Theater immer Operette machen. Warum Operette? Sag ich, weil es gut gemacht sein muss. Unterhaltung muss gut gemacht sein und man muss sich committen und das hatte ich irgendwie immer drin. Ich bin im Gastgewerbe aufgewachsen, meine Mutter hatte ein Restaurant und hat gesagt, es muss immer alles gut sein. Es ist eine Performance, es muss gut gemacht sein. Und da habe ich das irgendwie mitgenommen, glaube ich. Und deswegen kam das so ein Hallo, grüß Gott gehen von mir aus. Und dann habe ich das halt in die Darstellung rübergenommen.
Bist du mit deinem Hallo, grüß Gott gehen auch schon mal krachend gescheitert? Das kommt ja auch immer auf die Leute an, wo man das platziert.
Ja,
ne?
Also, sicher. Da muss man jetzt aufpassen. Wenn ich das wieder erzähle, dann heißt wieder Siegel gedemütigt. Ich habe einmal erzählt, mein erstes Kabarett habe ich gespielt, hieß Radiofreie Hit. Das war 1993. Da gab es Albanien und Österreich, waren die letzten Länder ohne Privatradio. Und das hat sich damit beschäftigt. Ein Radiomoderator casht die Leute, am Schluss ist ein Rechtsradikaler. Und so, also, das war das Stück. Und das war am Anfang, da war keiner da. Das war natürlich, Premiere war voll, man kannte Freunde, danach hatte ich 10, 15 Leute drin. Und habe das mal erzählt und dann hat die Yellow Press rausgemacht, Hans Siegel gedemütigt und getreten. Seine Anfänge waren schwierig und so.
Ja, darauf wollte ich gar nicht abzählen. Ich habe mich halt gefragt, es gibt ja nicht immer nur Applaus. Das kriegt keiner von uns nur im Leben Applaus.
So, und dann ist man mal, hast eine Show moderiert oder irgendwann auftritt und dann ist halt nicht so gut gelaufen. Aber ich meine, worum geht's? Ich sage, es ist keine Operation im offenen Herzen, es ist Unterhaltung. Ich lerne daraus. Und wenn ich jetzt vor 4 Jahren, glaube ich, das dritte Jahr, vierte Jahr, mit der Barbara Schöneberg in Österreich, denn die Starnacht moderiere, übrigens auch im SWR zu sehen, glaube ich, dann, wenn ich mir die erste Sendung anschaue, dann denke ich mir, um Gottes Willen, was hast du denn da gemacht? Und im Jahr 2 wird es besser, Jahr 3 wird es anders. Barbara und ich, wir haben uns eingespielt aufeinander. Das sind Entwicklungswege und Stufen.
Und das heißt, da muss man ja, ich meine, wenn ich jetzt an Barbara Schöneberger denke, da muss man ja auch erstmal den Platz daneben finden, ne? Die Frau ist ja sehr dominant. Das meine ich gar nicht negativ, aber...
Die ist nicht dominant, sie nimmt den Raum, der vorhanden ist. Und das ist wie mit Tango-Tanzen. Also man kann dann, wenn man Ego hätte, dass man da, würde ich den Raum angreifen und sagen, das ist aber mein, aber du hast jetzt bei der nächsten Moderation, hast du jetzt aber 2 Sätze mehr oder machst du aber dies und jenes. Nein, das ist ihr Raum und ich suche mir noch meinen Raum. Die Bühne ist in dem Fall groß genug. Und wir haben uns da gut ineinander verschränkt. Und auch letztendlich der Hintergrund, es gab mal eine graue Zeit. Da waren Männer und daneben stand eine blonde Frau, die hat nichts gesagt. Das war die Assistentin. Und Barbara ist für mich die gelebte Gleichberechtigung. Und im Gegenteil, ich ziehe mich da zurück und ich genieße es, dieser unglaublich professionellen Kollegin einfach beiwohnen zu dürfen, zu sehen, wie sie 8000 Leute im Griff hat. Das ist einfach großartig. Und ich lerne von ihr, sie lernt von mir und wir nehmen uns da nichts auf der Bühne weg. So, und da braucht man, glaube ich, ein bisschen Gelassenheit.
Okay, es ist Gelassenheit bei dir. Du bist nicht, habe ich dann rausgehört, süchtig nach Applaus. Nimmt man gerne mit, aber ja. Du hast es ja am Anfang auch schon gesehen.
Ganz kurz, ja? Das mit dem Applaus, es ist insofern, nehme ich nicht gerne mit, sondern es ist eine ganz wertvolle...
Nein, nimmst du gerne mit, den Applaus?
Es ist eine ganz wertvolle, es ist ein ganz wertvoller Energieaustausch auf der Bühne. Bei der Shakespeare Company war es so, wir haben uns in Kostüm, haben wir die Leute reingebracht ins Theater, wir haben die Mäntel abgenommen, wir haben sie hingesetzt, da beginnt ja schon dieses Shakespeare'sche Miteinander, dieses gemeinsamen Prozesses des Abends. Und der Applaus ist dann der Energieaustausch für diesen Moment, den man gemeinsam erlebt hat. Also der Unterschied ist ja, vierte Wand, Vorhang geht auf, Stadttheater, es wird geklatscht. Danke, 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 danke. Und das andere ist ein Wir miteinander erleben das Schicksal des Hamlet. Mhm. Und die werden am Anfang schon da reingebracht. Und das ist ein anderer Ansatz. Theater, okay. Philosophisch.
Ich habe es verstanden.
Okay, cool.
Also du hattest gerade so ein Fragezeichen.
Ich weiß, ja, aber es ist im Gesicht, so Schauspieler. Es ist so Schauspieler. Sprech.
Ich will halt nur, ich will's halt nur verstehen, weil ich dachte eigentlich so, dass so, wenn man die Arbeit getan hat, das Stück gerade gespielt hat, dann da vorne zu stehen und sich nochmal nicht sagen zu lassen, wie toll man war, das nicht, sondern wirklich diese Bestätigung, wir hatten zusammen auf beiden Seiten, auf der Bühne und unten im Saal, eine super Zeit.
Dann ist es was anderes. Dann hat der Applaus eine andere Funktion.
Okay. Hab's verstanden.
Ich weiß. Ich überprüfe nur gerade, ob ich... Genau, alles gut. Nein, nein, ich weiß, dass du es verstehst.
Ich habe also nur, damit ich damit klarkomme. Aber das so diese Bestätigung, ne, die gibt's ja dann halt auch, hast du ja Anfang der Sendung schon gesagt, auch außerhalb des Filmsets, außerhalb der Bühne des Theaters, wenn dich Leute auf der Straße anquatschen. Bist du da immer für alles bereit? Selfie hier, Selfie da? Oder gibt's da auch Momente, wo du sagst, oh, jetzt sitze ich mal gerade hier und möchte auch in Ruhe essen?
Ja, also es ist grundsätzlich bin ich immer zu allen Schandtaten bereit. Wenn man dann, entschuldige, möchte nicht stören, aber dann aber gerade mein Essen zuführe, dann muss man manchmal sagen, würden Sie bitte gerne warten? Man denkt sich dann, aber das ist jetzt nicht so schwer, man hätte ja auch auf den Gedanken kommen können. Aber das ist halt manchmal auch so, dann kommen Familien mit Kindern. Und dann müssen die weg oder ins Bett. Und dann ist es auch irgendwie, sagst jetzt kein Selfie, bitte nicht, ich esse jetzt gerade. Und dann gehen die weg und dann denke ich mir, ja, egal, komm, dann macht man es doch. Es ist eine Gratwanderung, weil liebe Menschen kommen mit einer lieben Anwerfung auf einen zu. Und das ist ein Moment, wir sehen uns nie wieder in dem Moment. Dann denke ich mir, ja, dann mache ich kurz eine Pause. Es ist ja wirklich nicht schlimm. Am schönsten ist aber einfach, wenn man erstmal sagt, hallo, ich komme da und daher. Schön, wenn man das kurz einläutet. Und da hat zum Beispiel das Handy einfach Menschen haltlos gemacht, wenn dann nur noch kommt, Foto, und dann sagt, weißt du, zum Kaufen Verb. Ich kaufe ein Verb. Dann sind wir im Gespräch.
Braucht man nicht. Weißt du, ja, also, begegnest du den Menschen dann so, sagst du, ich kaufe ein Verb? Oder,
kaufen Sie ein Verb, bitte. Ich kaufe ein
Verb. Oder ist es dann schon, das ist dann der arrogante Siegel, wenn der...
Nein, man kann, das ist... Es ist immer so, wie es ist. Und manchmal muss ich es dann sagen, es ist... Wenn es gibt so viele Beispiele, ich könnte so viele Geschichten erzählen von so Interaktionen, weil uns beim Drehen in Elmer einfach wahnsinnig viele Leute besuchen. Und ich habe so viele Interaktionen beim Supermarkt, wenn ich einkaufe, bis hin bei der Praxis, wenn ich mal drehe, oder, bis hin zur Sauna.
Oh Gott.
Weißt du, so, es ist, du sitzt in der Sauna und dann setzt du dich ins dunkelste Eck, dann geht die Tür auf, dann kommt er und erschrickt und dann denkst du, ja. Der Moment ist passiert, er hat mich erkannt, ich habe ein Handtuch um und sitze da und es ist alles gut. Dann wird geguckt und dann heißt er, jetzt weiß ich nicht, was kommt jetzt?
Sie sind es wirklich, ne?
So, ja. Und er, Österreicher, Helga, geh her, ich sag dir was.
Oh Gott.
Ist es aber wieder so geil, schneid's raus, ist es so lustig, dass du denkst, jetzt warte ich mal auf Helga. Und dann kommt die Helga, sage ich, Helga, hallo, ich habe schon gehört, du bist auch hier. Und dann sagt sie, na, hat er es schon gesagt? Dann sage ich, ja, er hat es gerade gesagt. Und lachen alle. Also dann kommst du halt so wieder raus.
Okay, also das Schöne ist aber ja bei Helga und ihrem Mann wahrscheinlich in der Sauna, dass die kein Handy dabei haben. Ne?
Ja.
Das ist dann wieder ein Vorteil.
Das ist ein Vorteil.
Sehr gut, okay. Man hat aber, finde ich, ja schon so eine gewisse... Was ist es? Verantwortung? Vorbildfunktion als Mensch der Öffentlichkeit? Also.
Ja. Ja, vielleicht an aufrechtem, guten Benehmen. Hallo, guten Tag.
Ja, das ist es. Bei dir jetzt, sag ich mal, als Fernseharzt, dass du dann auch nochmal den Moment nutzt und sagst, ey, Männervorsorgeuntersuchungen sind nicht so schlecht, mach das mal regelmäßig, ja. Ist nicht verkehrt.
Ja.
Du hast mir eben auch schon ein paar Tipps gegeben, was man alles im Alter machen kann. Und da sind wir ähnlich gelagert.
Ja,
das ist hängen geblieben. Ob es politische Meinungen sind, wenn man gefragt wird, hast du das automatisch angenommen oder ist das eine Selbstverständlichkeit oder sagst du, da musste ich mehr oder weniger zu getrimmt werden?
Um was zu tun?
Um so eine Vorbildfunktion dann auch einzunehmen.
Ich weiß nicht, Vorbildfunktion, also ich. Schau, wenn man mich jetzt über Jahre so Sachen fragt, ne, so was ist das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe? Dann lachst du am Arm und sagst, ja, weiß ich nicht, wir sind halt cool miteinander und es ist alles super. Jetzt kommt dann die Frage wieder und dann irgendwann fängst du ein Gespräch an und dann sagst du, ich glaube, dass das Geheimnis einer glücklichen Ehe ist, Bereitschaft zu haben. Wie meinen Sie das? Dann sage ich, ich glaube, Bereitschaft, aneinander zu lernen, aneinander zu wachsen, Bereitschaft, auch mal den anderen sich schneller entwickeln zu lassen oder sich schneller entwickelt zu sehen, Bereitschaft, offen zu sein. So. Und dann wird das plötzlich ein Thema. Und schon hat man, wenn man drüber spricht, so ein Expertenlabel.
Okay.
Weißt du?
Ja. Und so der Eheberater.
Eheberater. Wenn ich ein Buch schreiben würde, das Geheimnis der glücklichen Ehe, glaube ich, es würden ein paar Leute kaufen, aber dazu bin ich nicht aufgerufen.
Okay, wir hatten es eben schon, gibt nicht nur Applaus im Leben, wenn du bei
Insta... Wenn ich nach Hause komme zum Beispiel, gibt es keinen Applaus.
Mit was?
Wenn ich nach Hause komme, gibt es keinen Applaus.
Wenn du jetzt hier gleich rausgehst, wahrscheinlich auch nicht, muss ich dich jetzt schon mal...
Entschuldige. Schade, ich spiele also da was ein oder so.
Von mir schon, das schon.
Okay.
Aber wenn du im Netz aktiv bist, Instagram oder sonst irgendwas, das sind natürlich deine Follower, die meisten wahrscheinlich, die dich irgendwie und deine Arbeit gut finden. Aber da gibt's ja auch dann mal einen, der einen doofen Kommentar als Mausi73 oder Kraftprotz oder wie sie alle heißen, dann sehr da schön. Lässt.
Ja.
Das ist mir so nur
ein. Du warst das mit dem Kraftprotz.
Nee, ich bin Mausi73.
Verstehe.
Wie gehst du mit denen um? Reagierst du auf solche Menschen?
Ja. Ja, also ich versuche denen mit Humor zu begegnen und wenn das nicht fruchtet und sie hören nicht auf und sie werden je nach Abstufung dann nochmal krasser, dann blockierst du irgendwann und dann schmeißt du halt raus aus deiner virtuellen Wohnung, die du mit deinem Instagram-Profil halt hast.
Mhm.
Aber du kannst, ich finde, ein Kollege neulich hat gesagt, er hat die Kommentarfunktion abgeschaltet. Und das finde ich unangenehm, weil es ist ja das, darauf beruht ja die Idee der Social Media. Und du musst dich entweder damit auseinandersetzen oder du kannst auch stehen lassen und kannst es nur liken, wenn da einer schreibt, du linksgrüne Bazille, du kriegst vom System Kohle dafür, dass du hier irgendwie du Impfbefürworter und was da alles gab. Dann kannst du einfach so ein Herzchen, ich schreibe da mal drunter, ach wie süß, wollen wir ins Gespräch? Und dann kommt, nee, ich hab's ja nur, war ja nicht so gemeint und so. Dann gibt's Mama einen Rückzug, Mama gibt's noch mal einen Gegenpunch. Ich habe mit einem bayerischen AfD-Politiker mal eine Zeit lang über Facebook sehr gezofft, der wollte mich da irgendwie herausfordern. Und sage ich, bitte, ich bin da, wir können gerne. Und irgendwann wurde es halt doch zu viel oder so. Aber auch da, finde ich, ist eine gewisse Zuwendung diesen einsamen Menschen, die zu Hause sitzen und ihre Lebensberechtigung darin sehen, böse Hasskommentare zu schreiben, erstmal zu sagen, want a free hug? Okay, einmal probiere ich's und dann können wir miteinander quatschen. Wenn aber natürlich Parolen kommen, dann fährt der Zug drüber.
Das heißt, dann wird er blockiert?
Dann wird blockiert, ja. Ja, ja.
Hans, ich habe jetzt noch einen Block mit einem wilden Sammelsurium an Dingen.
Befürchtet.
Die mir so untergekommen sind bei der Vorbereitung. Du könntest kurz darauf antworten, wenn du möchtest.
Ich habe verstanden, kurz.
Nein, musst du. Nein, du kannst kurz. Auch lang. Ja. Oh Gott. Es wäre schön, wenn du darauf antwortest.
Kurz. Alles gut.
Danke. Wie oft trägst du privaten weißen Kittel?
Wow, nie.
Wie magst du deinen weißen Kittel am liebsten? Nicht gewaschen und nicht gestärkt, habe ich mir sagen lassen.
Ja, weil er Patina hat. Oh Gott, das habe auch was da. Das habe ich mal erzählt und kam ans Set. Da standen sie da, die Damen. Sag ich, was? was hast du gesagt? Dann sage ich, ja, dass es am liebsten so wäre. Ja. Aber sie haben sich in ihrer Ehre gekränkt gefühlt. Aber es ist natürlich schön. Ich finde, das Kostüm muss Patina haben und muss leben. Also ich drehe ihn manchmal ganz gern einmal durch. Und dann ziehe ich ihn an.
Und versteckst ihn auch?
Nein, das tue ich nicht.
Okay.
Nicht mehr.
Standst du heute schon nackt vorm Spiegel?
Yes.
Das ist das ein Morgenritual?
Ja. Bestandsaufnahme morgens.
Und bist du zufrieden gewesen mit dir?
Ich habe gut korrespondiert. Ich habe heute einen großartigen Tag. Ich darf heute bei dir in der Sendung sein.
Vielen Dank.
Und ich habe in Stuttgart einen Auftritt in der Liederhalle. Ich bin sehr beschenkt und habe mich gefragt, packe ich das heute gut? Und habe eine gute Energie gespürt und fand das positiv.
Ist das wichtig tatsächlich für dich? Also wenn du es mal nicht machen würdest?
Ist es nicht schlimm, aber ich finde, dass man sich kurz mal in der Achtsamkeit sich selber begegnet, weil sobald du aus dem Bad rausgehst, begegnest du im besten Fall einer gut gelaunten Ehefrau oder anderen Menschen. Und da finde ich eine persönliche Kontaktaufnahme erstmal, wie ist es heute? Gut. Oder nicht so gut. Ich brauche jetzt erstmal, ich muss heute nicht gut geschlafen. Ich brauche erstmal eine Minute, zwei mit dem Kaffee. Und so, das finde ich schon wichtig. Muss man jetzt aber nicht jeden Tag haben, aber es ist eine Überprüfung.
Okay.
In Wahrheit sieht es dann so aus, dass der Schauspieler vorm Spiegel steht.
Ja. Das wird dir wahrscheinlich dann vorgeworfen. Ne?
Ja, genau.
Der eitle Gockel.
Ja, genau.
Ja, ja. Wie viele Brillen hast du so?
Ich habe die schwarze, die braune, die weiße, die andere schwarze. Also 5 Brillen habe ich.
Okay, das sind ja gar nicht so viel.
Du hast damit angefangen. Du hast gesagt, ich hätte einen Brillentick. Habe ich gar nicht.
Ja.
Du
bist Brillenträger, ja.
Ich bin Brillenträger und habe einen Kumpel in München, der hat einen Brillenladen. Und manchmal kommen Brillen raus und dann ist es ja auch manchmal schön, Abwechslung zu haben.
Okay. Abschließende Frage, wann moderierst du regelmäßig oder mit Andrea Kiewel, alleine oder mit Andrea Kiewel den ZDF-Fernsehgarten?
Den Fernsehgarten gar nicht, weil das immer eine fluktuierende Maßnahme ist und das ist auch zeitlich schwierig, aber ich habe sie sehr ins Herz geschlossen, wir kennen uns schon lange und ich fand den letzten Auftritt fand ich sehr erfrischend, weil ich habe dem Sebastian Puffpaff gesagt, werden wir schauen, was sich machen lässt, damit wir nach TV Total kommen. Und dann hat sie es selber gemacht und es war sehr lustig.
Ich fand den Auftritt auch lustig, aber den fanden auch nicht alle lustig.
Es gibt nichts, was alle lustig finden. Es gibt immer Leute, die finden es nicht lustig. Und gerade auch das Publikum, was mit Musiksendungen zu tun hat, da schlummern viele kontroverse Geister.
Weil es zu ernst genommen wird?
Ich glaube ja. Ich hatte zweimal das Vergnügen, die Silvestershow moderieren zu dürfen. Da habe ich die meisten Anfeindungen erlebt, weil ich offensichtlich Andy Borg das Format weggenommen habe, wofür ich überhaupt nichts kann, weil davor war Jörg Pilawa und davor war irgendwann Andy Borg. Kriege Hates, wenn ich erkläre, warum ich beim Florian Silbereisen noch nicht dabei war, im Traumschiff, weil es zeitlich nicht geht, dann kriege ich Hater, die sagen, ja, du hast ihn, ja, sage ich, ist überhaupt nicht wahr. Oh, die Starnacht-Publikums gibt es auch so Hardcore-User, was will denn, du hast ja von Musik keine Ahnung, sage ich, doch. Und ich kann auch ganz gut mit dem sowieso oder mit der Kollegin ein Gespräch führen, doch, das kann man. Aber das mögen halt, es ist, und im Netz gibt es keine Ironie. Also ironisch sein auf den Social Media ist sehr schwer.
Ist im Radio manchmal auch schon schwer, wenn so diese Ebene, dass man noch sieht, jetzt schmunzelt er, eben nicht sehen kann.
Genau.
Aber ich fand's sehr lustig mit dir, sehr angenehm.
Ich auch, vielen Dank.
Danke, Hans Siegel, zu Gast in SWR 1 Leute.
Dankeschön.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.